Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wahlstudio.
Und wir versuchen nochmal das hinzukriegen, was dieser Wahlkampf so sträflich vernachlässigt hat, nämlich ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu schauen. Ulrike Gero, die Politikwissenschaftlerin an der Universität Bonn, da mit der Professur für Europawissenschaft, ist weiter hier bei mir im Studio. Und ich freue mich auf eine weitere Stimme auf unserer Wahlparty, in unserem Wahlstudio. Sham Jaff ist Journalistin und Politikwissenschaftlerin in Berlin. Sie macht unter anderem einen Newsletter, der auf englischer Sprache erscheint, What Happened Last Week, der versucht, die wichtigsten Nachrichten und ihre globalen Zusammenhänge zu erklären, wie ganz anerkennend geschrieben wurde in der Taz, kurz, leicht, verständlich, kritisch und mit einer Prise Ironie. Mehr als 14.000 Menschen lesen ihn jeden Montagmorgen, Leserinnen und Leser in mehr als 100 Ländern. Einen schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Schönen guten Abend, ich freue mich.
Sind Sie denn schon dabei, den nächsten Newsletter zu schreiben für morgen früh?
Ja, und ich habe jede Stunde, glaube ich, den Text immer wieder neu geschrieben, weil sich ja so vieles verändert und die ersten Ergebnisse sehr überraschend waren.
Die Frage ist ja, wer hat gewonnen? Ein internationales Publikum wird das vielleicht noch gerne ein bisschen einfacher formuliert vorfinden wollen als das deutsche Publikum. Hätten Sie eine Antwort?
Ich glaube, was ich momentan schreibe, ist, dass es eine Qual der Wahl gewesen ist. Nicht nur eine Wahl der Qual, sondern wirklich eine Qual der Wahl. Ein Kopf-an-Kopf-an-Rennen, das Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt hat. Und viele meiner Freundinnen, auch aus dem Ausland, fragen mich gerade, wer wird es denn jetzt sein? Und ich muss ihnen dann immer sagen, das wird wahrscheinlich noch monatelang dauern, bis tatsächlich eine Entscheidung gefällt ist, wo wir wissen, wie sich die Koalitionen aus welchen Parteien ausmachen und wer tatsächlich auch der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin sein wird.
Ulrike Gero, ich will das gerne mal zu Ihnen rüberspielen, was Sham Jaff da gerade beschreibt, ist ja etwas, was wir eigentlich von anderen Ländern kennen. Also ich könnte jetzt par excellence Belgien nennen, aber auch andere, die lange für eine Regierungsbildung brauchen, wohingegen Deutschland ja auch in Europa immer so ein Hort der Stabilität war, auch in solchen Fragen. Ist das vorbei?
Naja, auch wir haben es früher schneller geschafft, ne? Aber erinnern wir uns an die letzten Verhandlungen, 4 Monate, dann steigt die FDP aus dann und so weiter. Ja, also ich gebe Ihnen recht, ja, in Belgien kann es schon mal ein Jahr dauern, auch in Spanien 10 Monate ohne Regierung. Man müsste sich mal, versuche ich auch in meinen Forschungen, ja, aber sich strukturell Gedanken darüber zu machen, was das eigentlich noch heißt, Wahlen. Ja, also wie wichtig das auch ist. Ja, man hat das Gefühl, es gibt ja sozusagen auch Kontinuität. Also Frau Merkel bleibt jetzt erstmal Kanzlerin und macht vielleicht noch die nächste Neujahrsansprache. Ja, also der ganze Prozess wird ja eigentlich sozusagen gerade enden. Entwertet oder aufgewertet, das ist mir selber noch gar nicht so klar. Also wir haben eine wahnsinnige Auffächerung von Parteiensystemen überall in allen Ländern. Wir haben neue Parteien, übrigens auch nicht erwähnt, ja, aber nochmal diese 8% an Parteien, die jetzt nicht im Bundestag sein werden. Das sind ja große Werte von, also wir sehen ja offensichtlich diese ganzen Basisbewegungen, Bürger von unten, Bürgerbewegung, Demokratienbewegung, Volt, die neue Europapartei, Piraten, ja, sehr viel, die Basis jetzt auch, ja, also sehr viel, was sich da tummelt und es zeigt ja irgendwie darauf, dass es so eine Art auch neues Politikverständnis gibt, diskursive Demokratie, partizipative Demokratie, also dass das nicht mehr so an Parteien und Wahlen festgemacht wird. Das scheint mir schon strukturell aufzubrechen. Auf der anderen Seite haben wir halt noch das System und es geht halt irgendwie jetzt um die Parteien, die Koalition finden. Und ich glaube schon, dass wir in Deutschland auch mehr, also an Stabilität eher verlieren, ja, weil wir jetzt auch eine Dreiparteienregierung bekommen, ist ja auch eher ungewöhnlich. Und uns grundsätzlich den Ländern angleichen, wo die Regierungsbildung tendenziell immer schwieriger wird.
Sham Jaff, inwieweit ist das denn die zentrale Frage, die Sie auch rückgespiegelt kriegen? Wer wird Kanzler oder ist es breiter gefächert? Wollen die Leute auch politische Inhalte, politische Weichenstellungen daraus hören?
Tatsächlich ist ein Bedürfnis da, eben auch zu verstehen, inwiefern oder in welche Richtung sich Deutschland auch weiterentwickelt. Denn ich meine, die letzte Bundestagswahl war 2017. Da ist nämlich unglaublich viel passiert seitdem. Naturkatastrophen, der Mord an Walter Lübcke, Hanau, rechte Netzwerke in Polizei und der Bundeswehr oder auch jetzt zuletzt Afghanistan. Und da fragen sich natürlich sehr viele Menschen, wie steht es um diese Themen und welche Entscheidungen möchte dann Deutschland hier treffen? Ich gebe Ihnen recht, Frau Gero, da hat sich sehr viel verändert. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele neue, beziehungsweise sehr viel Bewegung, sehr viel Dynamik im politischen Diskurs. Und ich habe doch das Gefühl gehabt, dass nach 16 Jahren die Gesellschaft wieder politisiert und debattenfreudig ist. Also anders als in den langweiligen Wahlkämpfen der Ära Merkel vorher, wo schon die Siegerin vorher feststand, herrscht jetzt tatsächlich Wechselstimmung. Aber weil es diese Themen für mich auch persönlich fast gar keine Rolle gespielt haben, sehr viele Themen, die für mich auch einfach persönlich, aber auch beruflich als Journalistin eine große, große Rolle gespielt haben, haben im Wahlkampf eher eine untergeordnete Rolle gespielt.
Welche sind das?
Aber da würde ich sagen, wenn ich einen für, es hat ja überhaupt kein Thema eine Rolle gespielt, ja? Also irgendwie Klima haben die Grünen gesetzt, dann haben alle Klima gemacht, ja, am Ende noch ein bisschen Kabul, aber zum Beispiel auch die Corona-Debatte und wie wir uns jetzt als Gesellschaft dazu positionieren und wie wir auch aus dieser Krise rauskommen, auch als Gesellschaft. Das ist ja ein Thema, was uns jetzt 16 Monate in jeden Alltag hinein beschäftigt hat und es war im Wahlkampf überhaupt nicht thematisiert. Europa war nicht thematisiert. Die Außenpolitik war im Großen und Ganzen nicht thematisiert, außer dass wir bei Kabul alle einen Schock bekommen haben. Die Themen, die Sie angesprochen haben, rechte Netzwerke und so weiter, Antisemitismus bin ich total dabei, war auch nicht thematisiert. Ich fand, es war einer der inhaltsleeresten Wahlkämpfe ever, die wir hatten. Und insofern auch diese Trielle fand ich inhaltlich sehr kleinteilig irgendwo, aber im Grunde hatte man nicht das Gefühl, dass wir hier so eine Weichenstellung haben, wie ich das noch aus den 70er Jahren kenne. Ja, Ostverträge, Pershings, SS-20, Wiedervereinigung, ja, also die ganz großen Richtungsthemen oder hier die grüne Debatte über Einsätze der Bundeswehr und so, das ist alles abgeräumt, ja.
Die Frage auch natürlich, inwieweit überhaupt außenpolitische Themen, also Frau Gero, Sie sagen, es haben eigentlich gar keine Themen eine Rolle gespielt. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber man kann auf jeden Fall festhalten, die außenpolitischen Themen. Ich meine, vielleicht ist das auch Ausdruck von größeren, mächtigeren Ländern, dass sie sich mit sich selbst vor allem beschäftigen. Bei den USA haben wir das immer wieder beobachtet. Möglicherweise auch bei Großbritannien. Das ist ein kleines Stichwort, mit dem ich Friedbert Meurer in diese Runde holen möchte. Friedbert Meurer, der ja mit mir gemeinsam diesen Wahlabend moderiert und auch gleich wieder übernimmt aus dem Funkhaus Köln, der aber ja auch vorher Korrespondent für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur in London war. Und da ja, das kann man glaube ich sagen, Friedbert Wahlabende erlebt hat, die auf jeden Fall schneller eine Klärung gebracht haben, wer gewonnen hat.
Absolut, das war wirklich völlig anders. Also ich habe 3 Parlamentswahlen erlebt, also eigentlich war es immer sofort klar, wie es ausgegangen ist, also quasi in Sekunde null, nachdem die Prognose veröffentlicht ist, wurde. Das ist natürlich, das hängt mit dem Mehrheitswahlrecht zusammen, aber das ist nur so ein oberflächlicher Grund, finde ich. In Großbritannien ist einfach die Politik, es geht da mehr links, rechts, klare Kante, dann sind die Tories dran und die ziehen ihr Ding durch und nach 10 Jahren kommt dann Labour und macht es in eine ganz andere Richtung. Dieses so kompromissorientierte mit den vielen Koalitionen, jetzt auch noch 3er-Koalitionen, wahnsinnig kompliziert für Briten. Ganz anders als deren System.
Wird auf jeden Fall auch eine Erklärleistung sein. Frau Gero, ich frage mich, ob wir jetzt auch das erleben, was ja die Union immer noch vor sich hergetragen hat, nämlich die letzte eigentliche Volkspartei, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa zu sein. Dass wir da jetzt sehen, es gibt so ein neues europäisches Normalmaß in Ländern, die anders als Großbritannien eben kein Mehrheitswahlrecht haben, wo es diese Großen nicht mehr gibt.
Naja, also 8% minus hat die CDU, ja, also SPD, CDU fast gleich auf, aber die SPD zugewinnt 4 und CDU Verlust 8, ja, also Volksparteien, das haben wir, darüber diskutiert man schon länger, keine Volksparteien mehr. Und das ist ja
aber jetzt sehen wir es heute
naja,
Abend
gut, aber das ist ja interessant, ja, deswegen funktioniert ja auch der Nationalismus nicht, weil es gibt ja auch kein Volk mehr, ja, also die Bertelsmann-Studie, die wir gemacht haben zu 30 Jahre Wiedervereinigung, ist ja nicht lange her, hat ja im Grunde herausgefunden, dass wenn man sagen sollte, was hält denn sozusagen Deutschland irgendwie noch zusammen an Werten oder so, da ist nicht mehr viel, ja. Also was immer sozusagen, worüber hinweg diskutiert wird, sind ja doch unglaublich große soziale Verwerfungen und Unterschiede, ja, die wurden ja im Wahlkampf auch thematisiert und es ist nicht mehr so einfach, in atomisierten Gesellschaften noch klarzukriegen, was eigentlich, sagen wir mal, ein Banker aus Frankfurt mit irgendjemandem im Anklam oder jemand vom Bodensee mit jemandem im Kiel überhaupt zu tun hat, ja. Und in der Politikwissenschaft lässt sich das abbilden. Wir haben ganz starke regionale Bestrebungen, übrigens überall in Europa, also nicht nur Katalonien oder Schottland, auch in Deutschland. Deutschland. Wir haben soziale Divergenzen. Also insofern, wenn Sie fragen, keine Volksparteien mehr, dann liegt das eben daran, es gibt ja auch so sozusagen das klassische Volk eben auch nicht mehr, weil wir gerade sehr gespaltene und polarisierte, tendenziell auch polarisierte Gesellschaften haben. Die SPD ist keine Volkspartei mehr, weil es keine Arbeiter mehr gibt, aber die CDU ist keine Volkspartei mehr, weil es auch diese klassischen, sagen wir mal, Artisanar oder wo die sozusagen die Industrie ist ja auch nicht mehr die Industrie, sondern Mittelstand und DAX ist ja auch nicht mehr das Gleiche. Also das haben wir ja nicht mehr, so eine CDU, wo auf der einen Seite so ein Dregger ist und auf der anderen Seite so ein Geißlei und die so alles abdecken zwischen Arbeitnehmerflügel und Industrie. Das ist einfach alles abgeräumt, ja, weil sich die Gesellschaft verändert hat.
Die Gesellschaft hat sich verändert und sie agiert auch in unterschiedlichen Fragen durchaus spannend und überraschend. Das ist jetzt meine Überleitung. Sie merken, in diesem Wahlabend passiert unglaublich viel zu einer Entscheidung, die eigentlich relativ klein ist, europaweit, bundesweit betrachtet, nämlich eine Entscheidung, die nur in Berlin gefällt wurde. Neben der Abgeordnetenhauswahl gab es eine Volksabstimmung von einer Initiative, die fordert, die großen Wohnungsbauunternehmen zu vergesellschaften, man könnte auch sagen zu enteignen. Ja oder nein, das war die Frage. Und wenn ich richtig informiert bin, hat Sebastian Engelbrecht jetzt ein erstes Ergebnis oder eine Tendenz?
Ja, Corbinian Frenzel, ich befinde mich bei der Party der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin-Tempelhof in den UFA-Studios. Es gibt eine erste Hochrechnung seit wenigen Minuten und die besagt, dass 56,9% der Berlinerinnen und Berliner die Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne befürworten, bei allerdings erst 20% ausgezählten Stimmen. Hören wir mal Rus Betaheri, den Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Der wertete dieses Ergebnis so.
Da es relativ gleichmäßig über Bezirke verteilt ist, kann man davon ausgehen, dass wir zwar noch nicht gewonnen haben, aber sehr, sehr gute Chancen haben, auch zu gewinnen.
Dieses Votum der Berliner Bevölkerung ist ja nun nicht bindend, aber der Senat ist, wenn sich das bestätigen sollte, aufgefordert, diese Vergesellschaftung umzusetzen. Die Enteignung also von Deutsche Wohnen, Vonovia und anderen Wohnungsbaugesellschaften mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin. Die Entscheidung ist also rechtlich nicht verbindlich. Und sicherlich werden die Immobilienkonzerne dagegen auch vorgehen, sollte der Senat das also umsetzen. Aber Rus Betaheri drängt darauf, dass der Volksentscheid tatsächlich umgesetzt wird.
Ich glaube, der Druck dieses Votums wird so groß sein, dass die Politik nicht drumherum kommt, das umzusetzen. Und wenn sie es trotzdem versuchen, werden sie es mit uns und mit der Berliner Bevölkerung zu tun bekommen. Wir werden nicht loslassen. Morgen machen wir nicht Schluss. Obwohl heute vielleicht machen wir morgen Schluss und feiern ein bisschen, aber danach machen wir wieder weiter.
Hier herrscht jedenfalls in Berlin-Tempelhof Siegerstimmung, ein großes Gejohle, alle 5 Sekunden. Eine junge Menge von Aktivistinnen und Aktivisten ist hier versammelt. Das sind keine dogmatisch wirkenden Leute, keine Parteiversammlung der Linken. Zum Beispiel Sarah ist dabei, sie hat Unterschriften für die Initiative gesammelt.
Es geht gar nicht um das Ergebnis. Wir sind einfach eine richtig coole Initiative und ich habe super gerne mit allen hier zusammengearbeitet. Das sind einfach tolle Leute. Die Kiez-Teamstruktur war, glaube ich, entscheidend, dass wir halt Bezirksteams, Kiez-Teams hatten und wo man wirklich Freunde gefunden hat und wo man Leute gefunden hat, mit denen man halt zusammenarbeitet. Und wir sind hier, weil wir zusammen feiern wollen und es ist egal, wie das Ergebnis war.
Und hören wir mal noch auf einen weiteren Aktivisten, der sagt, der Kampf geht auf jeden Fall weiter für die Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin.
Der Gesetzentwurf ist ja nicht rechtsbindend, von dem her ist der Kampf nicht vorbei. Der Druck von der Straße muss auf jeden Fall aufrechterhalten werden.
Soweit erste Eindrücke von der Party der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen aus Berlin. Eine wirklich radikale Idee hat hier die Mehrheit der Berliner und Berlinerinnen für sich gewonnen.
Sebastian Engelbrecht live hier im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur im Wahlstudio mit dieser ja an sich kleinen Entscheidung, eine Entscheidung in Berlin, aber sicherlich eine Entscheidung mit Signalwirkung, Shamjaf. Ist das etwas, Sie machen ja diesen englischsprachigen Newsletter, What Happened Last Week, das über die Stadt hinausstrahlt, auch international, die Frage, wie geht man also mit Wohnraum, mit begrenztem Wohnraum und Wohnraummangel um?
Selbstverständlich ist es auch ein internationales Thema. Und vor allem glaube ich auch, dass Berlin hier eine sehr große Signalwirkung zeigen kann, indem man eben so eine, wie Sie jetzt formuliert haben, radikale Idee in Anführungsstrichen so sehr befürwortet. Auch ich persönlich habe dafür gestimmt. Und ich hoffe, dass wir bei 20% Auszählung, also dass wir dann auch bei 80% Auszählung dieses Ergebnis haben.
56,9% Ulrike Göhrow, auch so ein Ergebnis dieses Wahlabends. Wir haben einerseits in Berlin bei der Abgeordnetenhauswahl gesehen, die Linke hat nicht gut abgeschnitten. Wir sehen es bei der Bundestagswahl, dass die Linke nicht gut abgeschnitten hat. Gleichzeitig so ein Thema, das die Linke ja politisch auch stark mit unterstützt hat, kriegt dann auf einmal eine absolute Mehrheit in einer Hauptstadt.
Ja, 56%, das ist zumindest schon mal nicht knapp, ne? Auch wenn wir jetzt erst 20% ausgezählt haben. Aber ich bin da bei Ihnen, dass das auch nicht nur Signalwirkung hat, sondern auch eine Symbolwirkung, ne? Also das ist natürlich, das muss man jetzt mal so formulieren, aber eine ganz klare antikapitalistische Forderung, ja, enteignen. Das klingt ja fast schon wie 1917, 1919 oder wie auch immer Sozialismus, ja. Und das hat so ein altes Vokabular, womit ich überhaupt nicht sagen will, dass ich dagegen bin. Ich würde gerne mal daran erinnern, dass wir bis 1981 in Frankreich weitgehend Staatsbetriebe hatten, ja, also diese Entwicklung, dass das sozusagen gar nicht mehr gedacht wird, dass eben öffentliche Güter mal Anstalten des öffentlichen Rechts waren oder eben staatliche Betriebe, das ist ja nicht so lange her, dass das mal so war und dass wir das als ganz normal empfunden haben, dass bestimmte Sachen eben nicht nur unter produktiven Bedingungen zu sehen sind, ja, und in Berlin gibt es einfach ganz große Wohnungsnot, jedem, der hier wohnt, ist das klar, gerade für Familien und so weiter, da ich kann mir vorstellen, dass das auch in keiner anderen Stadt so funktionieren würde, aber Berlin hat natürlich ein ganz spezielles Biotop, ist ja diese Stadt, ja arm, aber sexy, wissen wir ja. Und dass so eine Forderung hier so eine Dynamik entwickeln kann, das wundert mich eigentlich nicht. Ich wohne ja auch schon seit 20 Jahren und jetzt nochmal im Vergleich zu anderen Städten, ja, gucken wir uns die chinesischen Städte an oder meinetwegen Tokio oder London oder New York oder Paris, wenn Sie da die Quadratmeterpreise oder das alles sich angucken, da ist Berlin ja fast noch ein Traum dagegen, ja, oder gucken wir uns so, hier, Tempelhofer Feld war ja das Gleiche. Wir haben das Tempelhofer Feld, Volksentscheid, ja, da wird jetzt nicht gebaut. Und insofern gibt es hier tatsächlich im Grunde so eine Demokratie von unten, die für Berlin spezifisch zu funktionieren scheint. Wobei, damit ist ja nichts gesagt, ob das dann am Ende alles so kommt, sind ja noch andere ganz große juristische Fragen. Mhm. Da wird es wahrscheinlich auch das Verfassungsgericht geben und so weiter und so weiter.
Und es wird ein großes Thema natürlich sein in den Berliner Koalitionsverhandlungen, also hier für den Berliner Senat. Da hat sich ja auch die Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, klar positioniert. Mit ihr wird es das nicht geben. Also insofern große Herausforderung für die Berliner Politik, Signalwirkung weit darüber hinaus möglicherweise. Herausforderung für die deutsche Politik mit diesem Wahlergebnis. Frau Göhrow, Sie haben es ja angedeutet, würde mich interessieren, wie auch die anderen Gesprächspartner dieser Runde und Gesprächspartnerinnen das einschätzen. Diese Frage, ob aus diesem Wahlergebnis eigentlich auch mehr erwachsen muss, als dass wir jetzt nur eine Regierung finden müssen, sondern dass man wirklich drüber nachdenken muss, ist das noch zeitgemäß, diese Idee Kanzlerpartei, Kanzlerkandidaten, wenn es am Ende nur 25% sind, Shamjaf, oder sollte man da ein bisschen abspecken?
Ich glaube, es ist eine super interessante Frage, die Sie da gerade stellen, denn auch sehr viele Sachen, die sich jetzt in dieser Wahl wiederholt haben, wie beispielsweise eben der Mangel an sehr zukunftsorientierten Themen im Wahlkampf, das hat sich bei mir wieder gezeigt, so, ich glaube, wir reden über die Realität ein bisschen realitätsfern. Ich habe das Gefühl, auch vor allem anhand des Ergebnisses momentan, der Prognosen, dass Deutschland halt eben noch andere Probleme zu lösen hat, bevor es feministisch, antirassistisch, antifaschistisch, grün und wirklich zukunftsorientiert denken darf. Und hat einfach noch mit sehr vielen großen Geistern des Landes noch zu kämpfen, in Anführungsstrichen. Und da würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen, dass wir bei der nächsten Wahl vielleicht an einer ganz anderen Stelle stehen, dass wir uns trauen, viel größere Fragen zu stellen und auch eben darauf zu drängen, dass Deutschland auch viel, viel mehr Visionen zeigen darf und dass unsere KandidatInnen eben mutiger sein dürfen.
Mhm. Ich denke, das Ganze nochmal auch in Richtung Wahlsystem, Friedbert Maurer, jetzt muss man vielleicht nicht gleich direkt das Mehrheitswahlsystem à la Großbritannien in Deutschland einführen, wäre wahrscheinlich im Moment sogar wirklich kontraintuitiv, wo die Parteien nicht mehr so groß sind. Aber ich habe das Wort von Herfried Münkler von letzter Woche im Kopf, der sagte, wir werden heute Abend eigentlich das Ende der Kanzler Demokratie erleben? Oder ist das noch ein bisschen früh?
Also ich glaube, das ist zu früh, weil ich denke ja doch, wenn mal jemand Bundeskanzler wird oder Bundeskanzlerin, er hat ja oder sie schon einige Möglichkeiten, man wird ja nicht bestreiten können, was Angela Merkel in den letzten 16 Jahren alles geändert hat. Ich würde so im Vergleich zwischen Großbritannien und Deutschland sagen, dass es in Deutschland, ja, die Deutschen sind ein bisschen behäbig geworden, ein bisschen, das war alles schön unter Merkel, das blieb alles so, wenig Zumutung, aber es gibt doch, es regt sich ja da einiges. Die Deutschen wollen auch ein bisschen Wechsel haben und das finde ich, das leben die Briten vor. Das mag im Moment nicht in die Richtung gehen, die das viele vielleicht in Deutschland gerne hätten, aber es wird einfach, es werden gewisse Dinge durchgesetzt. Boris Johnson will mehr für den Norden, für die abgehängten Teile tun. Ob er dafür das Geld zusammenbekommt, das wird sich alles noch zeigen, aber er muss es tun, sonst wird er demnächst abgewählt werden. Also dieses endlose sich, ja, ein bisschen vor den Problemen verstecken, werden wir Deutschen nicht mehr können.
Ja, ich würde sagen, wir haben vor allen Dingen auch eine ganz starke Generationendynamik in diesen ganzen Dingen. Ne? Also hier in einer dieser Sendungen war ja die junge Frau von Reemsmar, ja, die Klima, Fridays for Future, also der Aktivismus, den wir Freitag gerade nochmal gesehen haben, die drücken schon ganz schön aufs Tempo, ja, mit wirklich richtig auch Themen, für die in der Generationendynamik vielleicht auch eher ältere Leute nicht ganz so aufgeschlossen sind. Ja, Digitalisierung, Klima als mal so zwei Stichworte.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, eine Zahl hat mich da in dem Zusammenhang wirklich erschreckt, dass wir mittlerweile fast 40% der Wählerinnen und Wähler haben, die über 60 Jahre alt sind.
Genau.
Und was diese Dynamik natürlich nicht gerade voranbringt.
Also man kann es auch anders formulieren, die Jugend ist strukturell entmachtet. Ja? Und damit sind natürlich, das hat ja hier gerade jemand gesagt, ja, aber deswegen finden ja keine großen Zukunftsentwürfe statt. Wir wissen ja, dass man sozusagen, je älter man wird, eigentlich nur noch Beständigkeit möchte. Ja, das ist ja alles sozusagen empirisch untersucht. Das heißt, wenn die Jugend strukturell entmachtet ist, ja, in diesen Altersdynamiken, dann haben wir ein demografische sozusagen Konturierung dieser Wahlergebnisse. Ja, das wird ja immer nicht so dazu gesagt, aber deswegen kommen diese Jugendlichen mit diesen doch eher radikalen, das ist ein bisschen so wie 68, ja, wir wollen jetzt Klima, wir wollen das morgen und überhaupt die Braunkohle bis 38, was soll das? Das sind ja nochmal 18 Jahre. Und das, glaube ich, hat tatsächlich im Grunde demografische Gründe, dass wir hier noch so eine Behäbigkeit haben und eben Themen, die nicht mehr ganz so aktuell sind, aber auf der anderen Seite die Jugend, die nicht durchkommt, ja.
Alles andere als behäbig. Friedbert Maurer, ist dieser Wahlabend und damit auch die Wahlsendung, das Wahlstudio im Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Funkhaus Köln. Sie übernehmen gleich wieder. Mit welchen Schwerpunkten?
Ja, also erstmal haben wir allen gesagt, niemand darf weggehen, niemand darf ins Bett gehen, alle müssen noch bleiben und weitermachen. Also alle unsere Reporterinnen und Reporter in den Parteizentralen, für die Abgeordnetenhauswahl hier im Studio. Ich werde mich dann mit dem Politikwissenschaftler Frank Decker unterhalten, der mir schon gesagt hat, also er sieht Olaf Scholz als Kanzler. Das wird nicht reichen für die CDU. Darüber werden wir reden. Dietzer wird sich Laschet als Fraktionsvorsitzender wählen lassen. Also wir werden nochmal alles von vorne nach hinten diskutieren, auf den neuesten Stand bringen.
Im Wahlstudio vom Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön an meine Gesprächspartnerin, an Ulrike Gürow von der Universität Bonn. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich danke und bitte Herrn Meurer, meinen Kollegen Decker zu grüßen.
Und ich danke Shamjaf, der Autorin des Newsletters What Happened Last Week, Journalistin in Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.